Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Das Einkommensgefälle zwischen den reichen und den armen Ländern unserer Welt hat in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen. Auch innerhalb vieler Länder ist die Ungleichheit zwischen Arm und Reich immer größer geworden. Wir Europäer kommen mit unserem Pass nahezu überall hin. Aber wer zum Beispiel aus Afghanistan, Pakistan oder dem Irak kommt, kann davon nur träumen. Obwohl er es vermutlich sehr viel dringender nötig hätte, von dort wegzukommen, als die meisten von uns hier. Ja, ist das gerecht? Mein Name ist Katrin Ohlendorf, hallo. Und die globale Ungerechtigkeit, das ist unser Thema heute hier im Hörsaal.
Weltweit sind 65,6 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Mobilitätschancen sind sehr ungleich verteilt. Wer, wenn überhaupt, erhält einen Pass? Unter welchen Bedingungen? 80 Personen weltweit verfügen über so viele materielle Mittel wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung zusammen. Wer entscheidet darüber, wer welchen Lohn erhält? Ist ein Leben in Armut oder unter tödlichen Kriegsbedingungen ein Leben in Ungerechtigkeit? Warum tun wir uns und anderen das an? Wer bestimmt, was wir als gerecht bzw. ungerecht erachten? Wer macht diese Regeln? Welche Verpflichtungen folgen daraus für uns?
Ja, viele Fragen, die unsere heutige Rednerin da stellt und ja, viele wichtige Fragen. Dass es nicht gerecht auf unserer Welt zugeht, das würden wohl die wenigsten bestreiten. Und umso erstaunlicher ist es ja eigentlich, dass das Wissen darum nicht dazu führt, dass Ungerechtigkeiten abgebaut werden. Sie manifestieren und verschlimmern sich vielmehr. Woran liegt das und was kann dagegen getan werden, vor allem von politischer Seite her? Darum geht es im Vortrag, den wir jetzt gleich hören werden. Globale Ungerechtigkeit, Fragezeichen, Flucht, Grenzen und die Frage nach Verantwortung, so der Titel. Regina Kreide ist die Vortragende, Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte an der Uni Gießen und Mitglied der interdisziplinären Arbeitsgruppe Internationale Gerechtigkeit und institutionelle Verantwortung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ja, und diese Arbeitsgruppe hat sich zur Aufgabe gemacht, die institutionellen Rahmenbedingungen globaler moralischer Praxis zu erforschen. Gehalten hat Regina Kreide ihren Vortrag im Rahmen der Akademievorlesungen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am 7. Dezember 2018.
Die Welt hat einen Grad an Mobilität angenommen wie noch nie zuvor. Der Warenverkehr hat zugenommen, falls es Sie interessiert, ein Plus von 1.733% vom Jahr 1920 bis in die Jetztzeit. Der Tourismus boomt. Wir sind es gewohnt, mehrmals im Jahr zu verreisen, ohne Hindernisse, außer dem eigenen Geldbeutel. Und an fast jedem Ort der Welt kann man sich übers Internet ein Hochglanzbild vom anderen Ende der Welt machen. Auf der einen Seite, parallel zur mobilen Welt der immer gleichen exotischen Urlaubsressorts und Boutique-Hotels, wächst aber die Anzahl derjenigen, die unfreiwillig eine keinesfalls bequeme, sondern entbehrungsreiche und lebensbedrohliche Reise unternehmen, geprägt durch Sackgassen und lebensgefährliche Wüsten und Schiffspassagen auf dem Weg in ein tatsächliches oder vermeintlich besseres Leben. Einerseits erleben wir eine Erfolgsgeschichte des noch liberalen Kapitalismus, des Wirtschaftswachstums und der Freizeitgesellschaft sowie der wertvollen Reisepässe. Der visafreie Zugang zu fast allen Ländern ist durch den europäischen Reisepass möglich. Es gibt Reisemöglichkeiten in über 93 Länder, visumsfrei. Aber andererseits gibt es die schattige Seite eines Kapitalismus, der dabei ist, sein liberales Kleid abzustreifen und im neuen Gewand eines autokratischen Kapitalismus auftritt, uneingeschränkt durch Errungenschaften wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte. Ein Pass in dieser Welt reicht nicht besonders weit. Die Grenzen sind schnell gesteckt. Bürger des Iran dürfen nur in 6 Länder reisen, die Pakistans nur in 4. Und selbst Studierende aus Kolumbien, die ein DAAD-Stipendium haben, brauchen ein Visum, um in Deutschland studieren zu können. Die Mobilitätschancen sind also sehr ungleich verteilt. Je globaler die Welt wird, desto asymmetrischer werden die Möglichkeiten, sich frei zu bewegen. Angesichts der weltweiten Vernetzung und seiner Folgen sind wir, die Wissenschaftlerinnen und Philosophinnen, geradezu gezwungen, Gerechtigkeit zumindest auch aus globaler Perspektive zu betrachten. Ein solcher methodischer Globalismus, wie Ulrich Beck das nennt, erfordert eine systematische Hinwendung zur Analyse weltweiter Ungleichzeitigkeiten und Asymmetrien, von denen Menschen kontingenterweise betroffen sind. Und kontingenterweise ist hier sehr wichtig, denn es ist purer Zufall, dass ich im globalen Norden und nicht im Süden geboren wurde und in einer nicht ganz schlecht gestellten Familie aufgewachsen bin. Andere auf dieser Welt haben nicht so viel Glück. Noch immer leben 336 Millionen Menschen in extremer Armut mit durchschnittlich 1,25 Dollar am Tag, berechnet nach Kaufkraftparität, was also das Vergleichsmaß für die reale Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft darstellt. Doch was bedeutet dieses zeitgleiche Leben in zwei oder mehr so unterschiedlichen Welten für unser Verständnis von Gerechtigkeit? Philosophisch gesehen stellen sich mindestens zwei Fragen. Sind die geschilderten Parallelwelten in der Weltgesellschaft überhaupt ein Gerechtigkeitsproblem? Oder anders gefragt, ist ein Leben in Armut oder unter tödlichen Kriegsbedingungen ein Leben mit einem Pass, der einem zwar die Ausreise, nicht aber die Einreise in ein anderes Land erlaubt, ein Leben in Ungerechtigkeit? Falls wir diese Frage mit Ja beantworten und eine Antwort spezifizieren können, schließt sich die Frage an, welche Verpflichtungen daraus folgen, für uns oder für wen. Dies sind natürlich zwei sehr umfangreiche Fragen, die ich keinesfalls erschöpfend in einem Abendvortrag beantworten kann, aber ich versuche mich hier zumindest einer Antwort zu nähern und die dann auch mit Ihnen zu diskutieren. Ich werde zunächst eine vorherrschende, normale Vorstellung von Gerechtigkeit darlegen, die distributive Gerechtigkeit. Wie wir sehen werden, legen eine Reihe von Schwächen der distributiven Gerechtigkeit nahe, sich erneut Gedanken darüber zu machen, was wir angesichts der neuen Herausforderungen überhaupt unter Gerechtigkeit verstehen. Ich schlage einen Perspektivenwechsel vor, hin zur negativen Sichtweise, hin auf einen Blick zur Ungerechtigkeit. Ein ganzes Spektrum möglicher Alternativen tun sich dann auf, die alle verbindet aus Sicht erfahrenen Leids, Herabwürdigung, Unterdrückung oder Beherrschung von Ungerechtigkeit zu sprechen. Ich werde mich hier auf zwei Positionen beschränken. Zum einen jene, die ich werde das dann natürlich erläutern, interaktionistisch nenne und bei der sich Ungerechtigkeit als Vermeidung von Grausamkeit und von Herabwürdigungen darstellt. Zum anderen eine Position, die sich Unterdrückung als Phänomen ungerechter Regeln und Institutionen zeigt. Meine Ausführungen werden auf die These hinauslaufen, dass nur beide Alternativen zusammen zu einer Auffassung von Ungerechtigkeit führen, die gegenüber der weit verbreiteten Sicht distributiver Gerechtigkeit eine wirkliche Herausforderung darstellt. Eine Analyse epistemischer und struktureller Zustände reicht entscheidend über einen distributiven Rahmen hinaus und ist, so hoffe ich zumindest, komplex genug, um die Wirklichkeit auch entsprechend beschreiben und analysieren zu können. Ungerechtigkeit, so viel sei schon gesagt, das ist sozusagen der theoretische Rahmen, aber es wird auch schon noch empirischer. Ungerechtigkeit wird dabei nicht als Ergänzungsverhältnis zu Gerechtigkeit gesehen, sondern als eigenständiger theoretischer und praktischer Standpunkt. Anhand von einem exemplarischen Beispiel, das sich auf die eingangs genannten globalen Probleme bezieht, werde ich den Mehrwert einer Hinwendung zu Ungerechtigkeit verdeutlichen, um dann noch ein paar Worte über die Frage zu verlieren, was das alles für Verpflichtung und Verantwortung bedeutet. Nun, ich komme zum ersten Punkt der distributiven Gerechtigkeit. Erstaunlicherweise gibt es eine Grundannahme über Gerechtigkeit, die sich seit der Antike kaum geändert hat. Dazu gehört die Unterscheidung zwischen korrektiver und distributiver Gerechtigkeit. Eine Unterscheidung, die auf Aristoteles zurückgeht und die Ihnen wahrscheinlich bekannt ist. Unter korrektiver Gerechtigkeit versteht man, dass ein moralisches oder juridisches Verständnis aus der Balance gebracht wurde und wiederhergestellt werden muss. Aristoteles unterscheidet da zwischen freiwilligem und unfreiwilligem Verkehr. Zu ersterem zählt er den Kauf, den Verkauf, Darlehen, Bürgschaften, kurz gesagt Beziehungen, die durch ein gegenseitiges Geschäftsverhältnis ausgezeichnet sind und die durch das Zivilrecht abgedeckt werden. Zum unfreiwilligen Verkehr zählt er Diebstahl, Ehebruch, Giftmischerei, Mord und so weiter. Also Beziehungen, die einseitig intendiert sind und sich im Verborgenen abspielen und in den Bereich des Strafrechts fallen. Die mittelalterliche Justitia, die mit Augenbinde und Waage dargestellt wird, repräsentiert genau diese Vorstellung von Gerechtigkeit, der korrektiven Gerechtigkeit. Die Waage symbolisiert die Gewichtung der Ansprüche, die im Einklang gebracht werden müssen. Die Augenbinde die Unparteilichkeit des Richters. Korrektive Gerechtigkeit sagt dabei nichts über Gleichheitsvorstellungen aus, ausgenommen die Gleichheit der Betroffenen vor dem Richter. Sie zielt darauf ab, ein gerechtes Urteil zu fällen, und das bedeutet ein Urteil ohne Ansehung der Person, die etwas getan hat, ausschließlich mit Blick auf das, was die beteiligten Personen verdienen. Also die Frage des Verdienstes ist hier sehr wichtig. Die korrektive Gerechtigkeit stellt also einen ursprünglichen Zustand wieder her. Was aber, so muss man sich gleich im Anschluss fragen, zeichnet diesen gerechten Zustand aus? Und hier kommt die zweite Kernvorstellung von Gerechtigkeit ins Spiel, die distributive oder verteilende Gerechtigkeit. Bei der distributiven Gerechtigkeit steht die Verteilung von Rechten und Pflichten, Vorteilen, Nachteilen, von Gütern und Lasten im Zentrum. Diese Verteilung kann zwischen zwei oder mehreren Privatpersonen stattfinden, bezieht sich aber meistens auf Bürger und Bürgerinnen und damit auf die normativen Grundlagen unserer politischen Ordnung. Eine egalitäre Verteilung geht von der Annahme aus, dass alle dasselbe verdienen bzw. ihnen zusteht und wenn nicht, dass es für eine Abweichung von dieser Regel gute Gründe geben sollte. Stefan Gosepat beispielsweise nennt dies die Präsumption der Gleichheit. Der Gleichverteilung kommt ein argumentativ-formaler Vorrang zu, der nicht weiter begründet werden muss. Man denke an dieses häufig angeführte Tortenbeispiel, bei dem eine Torte unter Kindern verteilt werden soll, die alle ein möglichst großes Stück haben wollen. Neuere Untersuchungen, auf die jüngst Julia Friedrichs hingewiesen hat, haben gezeigt, dass der Sinn für diese Art der Gerechtigkeit offenbar eine Art Ursinn darstellt. Forscher teilten vor den Augen von Kleinkindern Süßigkeiten in zwei Portionen auf. Ein Kind entschied, zog es an einem grünen Hebel, bekam beide Bonbons. Das Kind aber, das entschied, eine kleinere Portion. Wählte es den roten Hebel, gingen beide leer aus. Egal, ob man dieses Experiment in den USA, in Indien oder Uganda durchführte, das Resultat war immer ähnlich. Fast immer lehnte es das Kind ab, das weniger bekam, sich mit der kleineren Portion zufriedenzustellen. Das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, war so stark, dass es lieber nichts hatte. Irgendwann im Leben, allerdings als Erwachsene, kann man Ausnahmen akzeptieren, die dann begründet werden und begründet auf Basis zum Beispiel des Bedürfnisses, weil man mehr braucht oder weil man mehr geleistet hat. Zentral ist hier die Vorstellung, dass Gerechtigkeit etwas mit dem zu tun hat, was man verdient in dem Sinne, was einem zusteht. Das Gegenteil der Gleichverteilung ist daher auch nicht Ungleichverteilung. Denn die kann es, wenn es gute Gründe gibt, eben immer geben, sondern das Gegenteil ist die willkürliche Verteilung, also jene, die nicht weiter gegenüber denen, an die verteilt wird, begründet wird. Wie so häufig ist die Angelegenheit weder in der Theorie noch in der Praxis so einfach. Frühzeitig schon wurden verschiedene Einwände vorgebracht und zwei davon scheinen mir besonders überzeugend zu sein. Einwände, obgleich wir offenbar so einen ganz tief verwurzelten Sinn für Gleichverteilung haben. Die distributive Gerechtigkeit, so etwa die amerikanische Politikwissenschaftlerin Iris Marion Young, dehnt die Logik der Verteilung auf die Gesamtgesellschaft aus und unterstellt, dass alles, was Menschen für ihr Leben benötigen und was ihnen wichtig sind, Besitztümer sind, die geteilt und damit auch verteilt werden können. Einkommen und Reichtum, soziale Positionen und Arbeit sind in der Tat solche Güter, die wir schätzen und begehren und die geteilt werden können. Bei der Frage, welcher Lohn für wen angemessen ist, wird das deutlich. Hier entscheidet mehr oder weniger gerecht eine Gesellschaft darüber, was eine Arbeit wert ist und drückt diesen Wert in Entlohnung aus, als Kompensation für entgangene, freie, selbstbestimmte Zeit. Aber die Verteilungsgerechtigkeit verkennt, dass Ungerechtigkeiten nicht allein durch eine misslungene Verteilung von Gütern entstehen. Es gibt andere Güter, die wir schätzen und von denen wir profitieren wollen, von denen wir aber nicht sagen können, dass wir sie besitzen. Rechte zum Beispiel, Chancen und Selbstrespekt. Man kann Rechte nicht verteilen. Ich weiß nicht, ob Herr Tomoschat dem zustimmen würde, aber wir würden nicht davon sprechen, um auf unser eingangs erwähntes Beispiel zu kommen, dass es gerecht wäre, Staatsbürgerschaften zu verteilen. Ebenso wenig, wie wir sagen würden, es wäre gerecht, wenn Mobilitäten weltweit verteilt würden. Jeder darf einmal im Jahr eine Auslandsreise machen. Wir würden das seltsam finden, obgleich wir zugleich sagen, dass es entsetzlich ist, dass Menschen gezwungen sind, in kleinen, völlig überladenen Schlauchbooten und für viel Geld Grenzen im Mittelmeer zu passieren, während zeitgleich eine Fähre für wenige Euro sie sicher ans Ziel bringen würde, aber die juridischen Hindernisse das nicht erlauben. Dennoch liegt die Ungerechtigkeit offensichtlich hier nicht darin, dass Rechte nicht gleich verteilt sind, sondern dass die Umstände im Herkunftsland, weltgesellschaftliche Abkommen, die zu Kriegen führen, die illegalen Vermittler, die geduldet werden, eine restriktive Asylpolitik, ungerecht sind. Rechte sind ebenso wenig wie Chancen und Selbstrespekt statisch anmutende Dinge. Sie sind anderer Natur. In ihnen drückt sich die soziale Beziehung untereinander aus. Sie sind, wie man sagt, relational. Es sind institutionell definierte Regeln, die spezifizieren, wie sich Menschen zueinander und zum Staat verhalten. Den Freiraum des anderen respektieren, sich gegenüber dem anderen verteidigen, sich gemeinsam gegenüber staatlichen Vorgaben wehren und so weiter. Sie drücken aus, was sie voneinander erwarten können, welche Pflichten, negative, positive Pflichten, aktive Unterstützung, Solidarität. Chancen wiederum geben Auskunft darüber, in welcher Weise jemand zu etwas ermächtigt ist, was wiederum abhängig ist davon, welche Zugangsmöglichkeiten die Gesellschaft bereitstellt. Und Selbstrespekt kann auch nicht angehäuft werden. Wir würden nicht sagen, es gibt ein Mehr an Respekt, den man irgendwie jemand anderem abgeben könnte. Sondern Selbstrespekt drückt eine Haltung zu einer Lebenssituation oder potenziellen Zukunftsaussicht aus, die sich in der Interaktion mit anderen in einem langen Lebensprozess entwickelt. Obgleich wir es also hier offensichtlich nicht mit einem Paradigma der Verteilung zu tun haben, würden wir aber doch nicht bezweifeln, dass ein willkürlicher Ausschluss von Rechtsansprüchen, ein Vorenthalten von Chancen im Bildungsbereich oder eine öffentliche Demütigung, die den Selbstrespekt ankratzt, ungerecht werden. Sie sind es. Wir würden sagen, dass da ist doch was nicht in Ordnung. Das kann so nicht sein, dass wir nicht gleiche Rechte haben, dass wir nicht Zugang zu Bildung haben, unabhängig davon, aus welcher Familie wir kommen. Bleiben wir im Verteilungsmodus, so könnten wir aber nur feststellen, dass die Vorstellung distributiver Gerechtigkeit ihre Logik der Verteilung auf gesellschaftliche Beziehungen überstülpt, was einer Verdinglichung menschlicher Interaktion gleichkommt. Lassen Sie mich kurz noch ein zweites Problem mit der distributiven Gerechtigkeit nennen. Sie hat stets einen Endzustand im Blick, nämlich gleiche Verteilung oder Gleichverteilung nach Ausnahmeregelung. Und sie übersieht daher, dass Vorstellungen von Gerechtigkeit nicht einfach da sind, sondern entstehen, gemacht werden. Sie übersieht den Prozesscharakter von Gerechtigkeitsüberlegung. Wer nämlich bestimmt, was wir als gerecht bzw. ungerecht erachten? Wer entscheidet darüber, wer welchen Lohn erhält, von dem wir häufig sagen, er ist nicht gerecht, wieso verdient eine Krankenschwester so viel weniger als ein Arzt? Wieso verdient eine Grundschullehrerin so viel weniger als ein Gymnasium? Ja, also wer macht diese Regeln? Ist ja eine sehr wichtige Frage, wenn wir über Gerechtigkeit sprechen. Wer, wenn überhaupt, erhält einen Pass? Unter welchen Bedingungen? Ja, wer legt diese Regeln fest? Darüber kann man sagen, entscheiden die jeweiligen nationalen Regierungen, die Gerichte, aber auch die Bürgerinnen und Bürger, also wir, wenn wir denn in einer demokratischen Gesellschaft leben und mitbestimmen können. Die distributive Gerechtigkeit ist aber somit auf Verfahren angewiesen, in dem die bestehende Güterversorgung und deren Verteilungsregeln analysiert und durch das Ergebnis und die Verteilungskriterien selbst unter Einbeziehung der Betroffenen hinterfragt werden können. Andernfalls wäre die Bestimmung der Gerechtigkeit ein paternalistisches Unterfangen, bei dem die Personen nicht autonome Subjekte, sondern schlicht Objekte einer Verteilungstheorie wären. Sie sehen also schon, dass hier so eine Vorstellung politischer Gerechtigkeit eine wichtige Rolle erhält. Politische Gerechtigkeit, ich werde darauf gleich nochmal zurückkommen, besagt, dass man an der Regelsetzung teilnehmen können sollte, wenn man sich diesen Regeln unterwerfen muss. Das ist eigentlich ein Grundprinzip der Demokratie. Also wir haben jetzt nun gesehen, es gibt mindestens zwei, wie ich finde, schwerwiegende Probleme der distributiven Gerechtigkeit. Und ich möchte mich jetzt der Ungerechtigkeit zuwenden und zeigen, dass es notwendig ist, über die Vorstellung der Gerechtigkeit als Verteilung hinauszugehen. Nicht zuletzt, weil ich der Ansicht bin, dass wir auf diese Weise auch ein zutreffenderes Bild globaler Gerechtigkeits- bzw. Ungerechtigkeitsprobleme erhalten. Also die Wende zur Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit wird in den meisten Gerechtigkeitstheorien, wenn überhaupt, nur am Rande erwähnt und dann meist als Gegenbegriff von Gerechtigkeit. Ungerecht, so eine häufige Beschreibung, ist, wenn es keine gerechte politische Ordnung gibt, wenn also Gerechtigkeit abwesend ist. Das ist ein viel zu einseitiges Verständnis, wie ich meine. Auch wenn Ungerechtigkeit eher ein Epiphänomen der Gerechtigkeit ist, historisch betrachtet, so findet sich eine systematische Auseinandersetzung doch in einigen Schriften der Ideengeschichte. Eine besonders radikale Lesart, entschuldigen Sie mir, dass ich jetzt wirklich so ganz von vorne anfange, stammt von Platon. Sie müssen keine Angst haben, also das ist ganz kurz, ja, ich tippe nur so ein paar Theorien an. Ja, also fangen wir aber doch bei Platon an. Seiner Ansicht nach ist das schon diskutierte Modell distributiver Gerechtigkeit durch große Ignoranz gegenüber der Wirklichkeit gekennzeichnet. Es interessiert sich nicht dafür, wie man Menschen, die sich ungerecht verhalten, und das tun sie, wie wir wissen, häufig, ändern kann, das war sein Anliegen, sondern verstärkt deren fehlgeleitete psychische Energien und Aggressionen, da nur abgeglichen wird, ob Regeln eingehalten wurden, die der Verteilung. Gerichte fordern die Gierigen nur dazu auf, die noch Gierigeren für ihre Gier und Aggressivität anzuklagen und mehr vom Kuchen zu erhalten. Die Annahme einer gerechten Verteilung können unter diesen Bedingungen, und das sind eben die realen Bedingungen, die Platon interessierte, niemals eingelöst werden. Ungerechtes Verhalten ist es, was der Beachtung darf, das abgestellt werden muss, um einen harmonischen Zustand erreichen zu können, so Platon. Augustinus, ich gehe also in großen Schritten, Sie merken schon, jetzt voran in der Zeit, Augustinus in De Civitate Dei sieht in der Ungerechtigkeit einen Ausdruck unserer beschränkten kognitiven Möglichkeiten. Weder der christliche Prinz und schon gar nicht das heidnische Oberhaupt können über genügend Wissen verfügen, um Gott Tribut zu zollen und die Menschheit entsprechend Gottes Wortes auf den rechten Weg zu bringen. Selbst unter Maßgabe bester moralischer Absichten reichen die politischen Handlungs niemals an die moralischen Ziele heran. Während man die moralischen Notwendigkeiten nicht zu Genüge kennen kann, bleiben die politischen Handlungen angesichts von komplexen Zuständen, unzureichenden Folgenabwägungen und der Unzulänglichkeit des menschlichen Charakters notwendigerweise hinter den Gerechtigkeitserwartungen zurück. Ein verlorenes Spiel der distributiven Gerechtigkeit auch hier. Wir können niemals so viel wissen, dass wir jemals einen gerechten Zustand erreichen können. Und zum Schluss, und dann geht es auch gleich etwas in die Neuzeit über, zum Schluss Montaigne. Michel de Montaigne, französischer Denker des 16. Jahrhunderts, vertritt weniger einen politischen, wie die beiden zuvor genannten, Philosophen, als vielmehr einen psychologischen Skeptizismus. Er bezweifelt ebenso wie die anderen beiden, dass wir jemals genug wissen können, um eine Gesellschaft als eine gerechte zu kreieren. Vielmehr führen unsere Versuche, unser Handeln nach Regeln, die für alle verbindlich sind, zu immer neuen Ungerechtigkeiten. Eine Sisyphusarbeit. Montaigne hat dabei vor allem das Recht vor Augen, das nicht selten Unschuldige bestraft und Schuldige laufen lässt und dessen Interesse es vor allem war, die Verfahren, die ebenfalls nicht immer gerecht sind, einzuhalten und somit in der Logik des Rechts zu bleiben. Menschliche Erfahrungen hingegen, sagt er, sind subjektiv und so mannigfaltig, dass es unmöglich ist, gemeinsame Regeln zu finden, die allen subjektiven Erfahrungen gerecht werden können. Also auch hier ist die Gerechtigkeit auf verlorenem Posten, weil sie die vielen verschiedenen unterschiedlichen Positionen niemals unter eine gerechte Regel bringen kann. Das ist ausgeschlossen. Alle drei verbindet eine Position des Skeptizismus, die in grundlegender Weise das, was wir wissen können, und hier, was wir über Gerechtigkeit wissen können, in Frage stellt. Es erstaunt nicht, dass alle drei als Kinder ihrer Zeit, geprägt durch Kriege, hohe Kriminalität und Epidemien, sich fragen, warum tun wir uns und anderen das an? Was können wir eigentlich über unsere Zeit, was über Gerechtigkeit wissen, in einer Welt, in der alles unsicher ist? Eine schlichte Gleichverteilung als Grundlage einer gerechten Ordnung scheint da so unterkomplex wie naiv zu wirken. Das bedeutet keinesfalls, dass die drei leugnen, dass Regelverstöße, kriminelle Handlungen und unfaires Verhalten nicht etwa falsch wären, aber sie interessiert jenseits dieser Regelverletzung, was Ungerechtigkeiten hervorbringt, was sie macht, nämlich Ignoranz gegenüber den bestehenden Regeln bei Platon. Die Unzulänglichkeit, gerechten Urteilen auch nur nahe zu kommen bei Augustinus. Und die Einsicht, dass es per se Ungerechtigkeit erzeugt, wenn unsere subjektiven, vielfältigen Erfahrungen unter generelle Regeln subsumiert werden. Diese hier nur kurz skizzierten historisch-skeptischen oder skeptizistischen und Ungerechtigkeitsansätze positionieren sich also in klarer Abgrenzung zu abstrakten und allgemeinen Gerechtigkeitsvorstellungen. Sie bezweifeln, wissen zu können, dass eine gerechte Ordnung so und so aussehen könnte, solange man nicht einmal deren Bedingungen kennt. Es wäre in der Tat vermessen, und insofern würde ich mich einer skeptizistischen Position zurechnen, es wäre vermessen, auch nur die Umrisse einer gerechten Gesellschaft zu skizzieren. Ein solches idealistisches Unterfangen ist meist weit entfernt von der Wirklichkeit und wäre in seiner Durchsetzung höchst paternalistisch. Ich bin allerdings der Ansicht, und das ist nun wiederum eine Art von Distanzierung von einer skeptizistischen Position, dass wir die Bedingungen der Ungerechtigkeiten möglichst gut kennen sollten und wir das auch tun können. Dass also Wissenschaft, vor allen Dingen auch eine bestimmte Art der Gesellschaftsanalyse, sehr wohl in der Lage sein kann, sich wenigstens der Analyse der bestehenden Ungerechtigkeiten zu nähern. Wir können die Hinwendung zur Ungerechtigkeit also auch als ein diagnostisches Instrumentarium verstehen, das auf Basis von Unrechtserfahrungen Auskunft über den Zustand unserer Gesellschaft gibt. Gehen wir also einen Schritt weiter und wenden wir uns den zeitgenössischen Positionen zur Ungerechtigkeit zu und damit auch nähern wir uns der globalen Ebene und auch der Frage, wie wir mit unserem eingangs formulierten Mobilitätsproblem umgehen. Die amerikanische Philosophin Judith Sklar, ich weiß nicht so genau, wie man sie ausspricht, Sie müssen das jetzt so hinnehmen, Judith Sklar, nähert sich der Gerechtigkeit in ihrem Buch Faces of Injustice, das 1990 erschien und inzwischen als ein grundlegendes Werk auf dem Gebiet der Ungerechtigkeit gilt, ebenfalls wie ihre schon erwähnten historischen Mitstreiter, von der negativistischen Seite her. Die Konzentration auf das Falsche im Leben trägt der schon erwähnten skeptizistischen Einsicht Rechnung, dass wir keine positive Gewissheit über das richtige Leben haben können. Ebenso wenig, wie wir in der Philosophie klare kategoriale Trennung vornehmen können, was aber häufig genug getan wird. In der Regel wird beispielsweise zwischen Ungerechtigkeit und Unglück unterschieden. Wobei wir mit dem Ersteren, die Ungerechtigkeit, meinen, dass es einen gerechten Ausgleich geben müsse, korrektive Gerechtigkeit, während wir mit Unglück einen Zustand meinen, der letztlich auf Zufall beruht und für den wir niemanden, und das ist der entscheidende Unterschied, niemanden verantwortlich machen können. So leicht uns die analytische Unterscheidung von der Hand geht, so sehr verschwimmen die Grenzen zwischen beiden nur allzu oft. Der Verlust eines Hauses infolge einer Naturkatastrophe erscheint zunächst als Unglück. Wenn man genauer untersucht, wird deutlich, dass die vorhergehende jahrzehntelange Naturzerstörung den Hand zum Abrutschen brachte. Dass die Häuser von Armen mit einfachen Mitteln zusammengebaut einem Hurricane oder Erdbeben kaum standhalten, während die Häuser der Reichen noch stehen. Dass die Stadt ihre Sorgfaltspflicht unterließ, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, dass Immobilien an sicheren Plätzen in der Region unerschwinglich sind. Solche Unterscheidungen zwischen Unglück und Ungerechtigkeit sind außerdem nicht einfach immer gegeben und wir machen uns nur etwas vor, wenn wir annehmen, dass sie stets gleichbleibend in analytischer Manier abgerufen werden können. Ebenso wenig kann die Grenze zwischen erfahrenem und eingebildetem Unrecht immer klar gezogen werden. Opfer von Ungerechtigkeit beschreiben ihre Erfahrung manchmal als Unglück und eben nicht als Unrecht. Gelegentlich identifizieren sie sich sogar mit den Tätern. Oder sinnen auf Rache oder Vergeltung, was neues Unrecht hervorbringt. Psychologische Faktoren der Abwehr spielen bei der Einschätzung von Ungerechtigkeit also offenbar auch eine Rolle. Wir sehen, dass Unterscheidungen dieser Art historisch geprägt sind und dem sozialen Wandel unterliegen. Und was vielleicht noch plausibler zeigt, dass die normale Vorstellung von Gerechtigkeit zu kurz greift, nicht alle Verletzungen können durch eine Kompensation überhaupt wieder gut gemacht werden. Nicht? Menschliche Verluste lassen sich für Angehörige nur schwer durch irgendeine Art von materieller Kompensation aufwiegen. Ich nenne diese Sicht auf Ungerechtigkeit interaktionistisch, im Unterschied zu der, die da noch kommt, der strukturellen. Interaktionist, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen sperrig, meint aber, dass sie sich auf akteursbezogene Hürden bezieht, auf unerwünschte, ungerechtfertigte Zuschreibungen. Oder Repräsentation, etwa wenn die Glaubwürdigkeit von Behauptungen, die Anerkennung sozialer Erfahrungen im beruflichen und alltäglichen Leben in Frage gestellt wird. Das drückt sich aus beispielsweise bei sogenannter zeugnisbezogener Ungerechtigkeit. Eine britische Philosophin, Marinda Fricker, hat darüber geschrieben, das bedeutet, dass eine Person unter einem Glaubwürdigkeitsdefizit aufgrund eines Vorurteils gegenüber ihrer Identität leidet. Diese Form von Ungerechtigkeit schädigt ihr Opfer in mehreren Hinsichten. Also einer Person wird abgesprochen, die Fähigkeit zu besitzen, etwas Bestimmtes zu wissen. Wenn einer Parlamentarierin beispielsweise im deutschen Parlament gesagt wird, wie bemerkenswert kompetent sie doch sei. Oder einer Parlamentarierin von einem Parteifreund während einer Debatte gesagt wird, deine Ohrringe wackeln immer so schön, wenn du dich aufregst. Dann ist dies eine Art, durch die diejenigen, die als Eindringlinge und Aufsteiger gesehen werden, abgewertet werden. Zweitens zeigt sich aber diese zeugnisbezogene Ungerechtigkeit darin, dass eine Person auf niedriger Stufe in der sozialen Hierarchie festgenagelt wird, was dazu führt, dass sie sich ihrer eigenen geistigen Fähigkeiten unsicher wird. In extremen Fällen kann der Ausschluss aus dem vertrauensvollen Gespräch das Vermögen der Person untergraben, überhaupt einen klaren Kopf zu behalten. Diese Form der Ungerechtigkeit ist geprägt durch Machtlosigkeit. Und als Ohnmacht zu bezeichnen, die Einzelne oder Gruppen daran hindern, die kollektiven begrifflichen Mittel auszubilden, die sie zum Verständnis ihrer eigenen gesellschaftlichen Erfahrung überhaupt benötigen. Etwa, wenn man sich in der Öffentlichkeit in einer Weise repräsentiert wiederfindet, die dem eigenen Selbstbild nicht entspricht. Wenn man als arm und unfähig mit Geld umzugehen beschrieben wird. Wenn man Hartz IV bekommt. Oder wenn andere abwertende Stereotypen die Oberhand in der Öffentlichkeit gewinnen. Zum Beispiel das immer wiederkehrende Bild, dass Roma Kinder stehlen. zuletzt auch 2015 im Spiegel dargestellt. Oder wenn meine früheren Nachbarn, ein älteres Ehepaar, der Mann ist leicht behindert, häufig arbeitslos, aus einer Wohnung, in der sie 35 Jahre lebten, herausgeklagt wurden und die jetzt am Stadtrand wohnen, und sie zunächst gar nicht daran dachten, dass es die Möglichkeit gibt, sich eventuell einzuklagen, was ihnen auch nicht gelang. Diese versagte Zeugenschaft übergeht die gemachte Erfahrung der Betroffenen. Im Wahrnehmungsakt fehlt eine eingeübte Sensibilität für den Gegenüber und verhindert, dass Außenstehende wie Richter, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen überhaupt erst die Wahrheit über das Unrecht beurteilen können. Bei Asylverfahren, sexueller Belästigung, häuslicher Gewalt, bei Rasterfahndungen, die häufig die einen bestimmten Typen aufgreifen und so weiter. Es ist diese Erfahrung des Übergangenwerdens, die, wenn sie kollektiv stattfindet, durchaus auch motivierende Kraft haben kann. Aber erstmal muss es natürlich zu dieser Erfahrung kommen. Erstmal muss es dazu kommen, dass man das als eine Ungerechtigkeit erkennt. Wenn das dann passiert ist, kann es aber auch eine motivierende Kraft entfalten. Der Sinn für Ungerechtigkeit entzündet sich am erfahrenen Unrecht und bahnt sich seinen Weg in die politische Öffentlichkeit. Noch einmal auf Judith Sklar zurückzukommen. Für sie ist daher die Demokratie, durch die Bürgerinnen öffentlich gegen Ungerechtigkeit vorgehen können, von ganz zentraler Bedeutung. Niemand, so ihre Forderung, dürfe in einer Demokratie daran gehindert werden, öffentlich seine oder ihre Erfahrung zu thematisieren. Die soziale Ungerechtigkeit der Darstellung als unglaubwürdig oder unwissend spiegelt sich also in der politischen Ungerechtigkeit des Nicht-Gehört-Werdens. Aber reicht diese Vorstellung, diese interaktionistische Vorstellung von Ungerechtigkeit aus? Ist damit alles gesagt? Gehen wir einen Schritt weiter, noch einen Schritt, und kommen zu Iris Marion Young. Denken wir an unser Ausgangsproblem, die ungleichzeitige Mobilität. An vielen Grenzen der Welt werden, je nach Konflikt, Menschen mit bestimmten Aussehen als verdächtig eingestuft, klar. Man glaubt ihnen womöglich ihre Fluchtgeschichte nicht, man weist sie in Unterkünfte ein, die man selbst niemals gehen würde. Aber verweisen diese Verhaltensmuster von Einzelnen nicht auf Rechtsregeln, die dies erlauben oder zumindest dulden? Und wieso kommt es überhaupt so häufig vor, dass man bestimmten Gruppen weniger glaubt als anderen? Das ist die Frage nach dem, was hinter den Interaktionen liegt, nach den Machtstrukturen, die unsere Interaktion bestimmen und der wir uns nun zuwenden. Für die amerikanische Philosophin Iris Marion Young sind Ungerechtigkeiten untrennbar mit Unterdrückungsverhältnissen verbunden, mit Ausbeutungsverhältnissen, mit politischer Marginalisierung, kultureller Diskriminierung. Dabei sind Unterdrückungsverhältnisse nicht binäre Beziehungen zwischen Unterdrückern und Unterdrücktem, sondern es sind Angehörige bestimmter Gruppen, die strukturellen Benachteiligungen unterworfen sind. Unterdrückung, so auch jüngst die amerikanische Philosophin Sally Haslinger, ist etwas, das sowohl Akteure, aber eben auch Strukturen tun, wenn auch in unterschiedlicher Weise. Akteure verursachen ungerechtfertigtes Leid, indem sie Macht missbrauchen, jemanden in einem schlechten Licht darstellen lassen. Strukturen hingegen verursachen Ungerechtigkeit, indem sie falsche Machtkonzentrationen erzeugen. Eine Gesellschaftsstruktur lässt sich als ein System von formellen und informellen Regeln verstehen, die für die Machtverhältnisse unter den verschiedenen Akteuren, die nach diesen Regeln spielen, verantwortlich sind. Sie kann dann als ungerecht bezeichnet werden, wenn die Regeln, die sie reproduziert, manche gesellschaftlichen Gruppen hinsichtlich ihrer Machtposition systematisch gegenüber anderen benachteiligt, wenn es um den Zugang zu wichtigen Gütern, Bildungschancen, Arbeitsmarktmöglichkeiten, Gesundheitsvorsorge und so weiter geht. Untersuchungen belegen, dass sich Reichtum im oberen 1% weltweit reproduzieren. Und interessanterweise, diese Occupy-Bewegung, wir sind die 99%, hat sich statistisch jetzt tatsächlich erwiesen. Es sind 1% weltweit der Superreichen. In anderen Zahlen ausgedrückt, 80 Personen weltweit verfügen über so viele materielle Mittel wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung zusammen. Also 80 zu 3,5 Milliarden, ein erschreckendes Ungleichverhältnis. Außerdem sehen wir noch, wenn wir weiter gucken, wie diese strukturelle Ungerechtigkeit aussehen kann. Ich tippe jetzt hier nur Beispiele an. Die Mittelschichten in den Ländern des Nordens schrumpfen. Das hat zum Beispiel Branko Milanovic sehr gut gezeigt. Die Aufstiegschancen durch Bildung sind geringer geworden. Aber auch zeigt sich die strukturelle Ausgrenzung bei uns im Alltag. Wer Mohammed heißt, hat schlechtere Karten beim Jobgespräch und bei der Wohnungssuche als Martin. Michael verdient im Durchschnitt immer noch mehr als Michaela. Auch 28 Jahre nach der Wiedervereinigung sind Spitzenpositionen im Osten Deutschlands immer noch meistens von Westlern besetzt. Von 24 Präsidenten der Oberlandesgerichte stammt keiner aus Ostdeutschland. Und von den 94 Vorstandsmitgliedern der DAX-Unternehmen gerade einmal 5. Einer anhaltenden ökonomischen und kulturellen Fragmentierung unserer Gesellschaften folgt auch ein Verlust der politischen Einflussnahme. Das hängt sehr eng zusammen. Auch hier reicht es eben nicht aus, zu gucken, wie die intersubjektiven Verhältnisse sind, sondern wir müssen uns auch an die Strukturen angucken. Und dann sehen wir, dass insgesamt die Einflussnahme der Mittelschichten in den Demokratien abgenommen hat. In den USA beispielsweise gehen 80% der Amerikaner wählen, die zur höheren Einkommensgruppe gehören, während im unteren Dezil dies nur 40% tun. In Deutschland sieht es ganz ähnlich aus. Hier haben bei einer Untersuchung sogar 90% des oberen Drittels der Gesellschaft angegeben, dass sie regelmäßig wählen gehen, während in Gebieten wie zum Beispiel Köln-Chorweiler oder Leipzig-Volkmarsdorf kaum mehr als 40% der Wahlbeteiligten zur Urne gehen. Offensichtlich hat der einkommensschwache Teil der Bevölkerung bereits resigniert, beziehungsweise drückt seinen Unmut, nicht repräsentiert zu sein, durch das Fernbleiben von der Wahl aus, während die Reicheren ihrer Pflicht wählen zu gehen viel mehr bewusst sind und das entsprechend tun. Ganz gleich, auf welcher Grundlage man eine strukturelle Ungerechtigkeit diagnostiziert. Diese Ungerechtigkeit bringt, um als strukturelle und nicht lediglich als Folge unfairer und ungleicher Verteilung zu gelten, eine hartnäckige, tiefgreifende Machtungleichheit zwischen Gruppen zum Ausdruck. Was heißt das jetzt für die anfangs eingeforderte globale Perspektive? Und was für unsere Mobilitätsdiagnose? Weltweit sind 65,6 Millionen Menschen auf der Flucht. So viele, wie Frankreich Einwohner hat. Länder außerhalb der EU haben den mit Abstand größten Anteil an Geflüchteten übernommen. Im Libanon kamen 2015 auf etwa 1000 Einwohner 209 Flüchtlinge. In Jordanien 90 auf 1000. Mit Bezug auf die Wirtschaftskraft der Länder heißt das, dass auf 1 US-Dollar pro Kopf in Kaufkraftparität gerechnet in Äthiopien 469 Flüchtlinge kommen, in Pakistan 322, in Uganda 216, in der Türkei 24 und in Deutschland weniger als 20. Die Europäische Union hat ihre Außengrenze massiv verschärft. Das Grenzregime ist inzwischen an die türkisch-syrische Grenze weit nach Libyen und in den Tschad hinein verlegt worden. Und doch, die Grenze ist keinesfalls dicht. Nicht einmal, wenn es um den Einlass nach Europa geht. Tagtäglich findet in den europäischen Ländern, vor allen Dingen im Westen Europas, eine Auslagerung von Arbeit statt. Nicht im Ausland, sondern direkt bei uns vor der Haustüre oder besser gesagt hinter der Haustüre. Bei uns zu Hause. Zu Arbeitsbedingungen wie im globalen Süden allerdings. Ich spreche hier von den Millionen Dienstleisterinnen, unter ihnen allein 6,5 Millionen Philippininnen. Ich spreche hier von Philippinen, weil es ist besonders gut erforscht. Aber man könnte auch Ukrainerinnen, Polinnen nennen, die als Haushaltshilfen und Kinderfrauen in privaten Haushalten in Europa, den USA, Hongkong oder Saudi-Arabien arbeiten. In den meisten Fällen lassen sie ihre eigene Familie im Herkunftsland zurück und sorgen durch ihre Arbeit im Ausland für den Unterhalt der Kinder und die übrige Familie. In den Jahren der Fürsorge für die Kinder des Arbeitgebers leiden sie unter der Entfremdung von ihren eigenen Kindern, die sie als Touristin und nach Ablauf des Visums als sich illegal im Land aufhaltende Immigrantin nicht ins Aufenthaltsland mitbringen dürfen. Da der Umgang mit den Kindern ihres Arbeitgebers sie an ihre eigenen erinnert, übertragen sie die Fürsorge auf die fremden Kinder, was für die aufnehmende Familie ein Glücksfall ist, für die Kinderfrauen ein Albtraum. Hier werden also emotionale Ressourcen zum Mehrwert angebotener Fürsorgearbeit. Paradoxerweise können durch diese Form der Externalisierung die gut ausgebildeten Frauen von der Hausarbeit entlastet werden. Ähnlich funktioniert das mit der Altenbetreuung und der 24-Stunden-Versorgung. Arbeitskräfte von den Randzonen des globalen Kapitalismus sind im Zentrum desselbigen durchaus gern gesehen. Die Externalisierungsgesellschaft, wie es der Münchner Soziologe Stefan Lessenich nennt, lebt davon, dass wir, die Menschen in den Industrienationen, Herrschafts- und Ungleichheitsstrukturen weltweit perpetuieren. Menschen in Bangladesch nähen unter unwürdigen Bedingungen unsere Kleidung. Wir senden unseren Müll und Elektroschrott nach Afrika. Wir essen wunderbar vegane Sojaprodukte, für die in Argentinien Wald in großem Stil gerodet wird und für die allein in Deutschland jährlich eine Fläche von der Größe Hessens intensiv mit enormem Pestizideinsatz bewirtschaftet wird. Und auch unser nicht mehr zugelassenes Dieselfahrzeug wird ganz legal nach Osteuropa oder Afrika verbracht. Da schädigt es die Luft offenbar weniger. Ausbeutungsverhältnisse, Armut, aber auch Umweltverschmutzung, Gesundheitsrisiken werden in andere Regionen verschoben oder finden illegal vor den Augen vieler abgeschirmt im Verborgenen statt. Strukturelle Ungerechtigkeit zeigt sich in der asymmetrischen Berechtigung, Grenzen überqueren zu können, die Macht zu besitzen, Einbahnstraßen in der Welt zu etablieren und Menschen in unsicheren Rechtspositionen festhalten zu können, sodass sie nur Angebote kriegen, die sie nicht ablehnen können, wie bei den Haushaltshilfen. Ich komme jetzt dem Ende entgegen. Sie können nun zu Recht einwenden, und damit Sie das gleich nicht mehr tun können, mache ich es jetzt. Dass ich mich weiterhin im Paradigma der distributiven Gerechtigkeit befinde, geht es bei diesem Beispiel nicht um die ungleiche Verteilung von Lasten und den ungleichen Zugang zu begehrten Ressourcen? Nein, ist meine Antwort darauf. Denn auch Macht ist relational, wie Chancen und Selbstrespekt, wir sprachen darüber, und nicht verteilbar. Im Vordergrund struktureller Ungerechtigkeit steht die Machtasymmetrie bzw. die Ohnmacht, von Regeln dominiert zu werden, durch die Chancen und Einflussmöglichkeiten versperrt werden. Man könnte außerdem jetzt aber einwenden, ob mit der Abwendung von der distributiven Gerechtigkeit auch jegliche Vorstellung von Gleichheit aufgegeben wird. Das klang ja ein bisschen so an mancher Stelle, als würde ich das auch gleich mit aufgeben wollen. Das aber ist nicht der Fall. Wir haben es hier mit zwei Ebenen zu tun, bei denen die Gleichheit eine Rolle spielt. Auf der einen Ebene geht es eben um die Verteilung von Gütern, eine gleiche Verteilung von Gütern und ihre begründeten oder unbegründeten Ausnahmen. Auf einer grundlegenden Ebene steht die Gleichheit als Mensch zentral, die keiner weiteren Begründung bedarf. Gleichheit und Ungleichheit sind hier nicht aufeinander bezogen. Dass dies so ist, sieht man daran, dass wir nicht mehr ernsthaft, zumindest im Moment nicht, öffentlich begründen können, dass es zwischen Menschen vorausgehende Wertunterschiede gibt. Historische Beispiele solcher Wertunterschiede sind etwa das vermeintliche Recht des Erstgeborenen, das er gegenüber allen weiteren Kindern proklamiert, oder Diskriminierungen der Art, dass Weiße mehr wert seien als Menschen anderer Hautfarbe oder Männer mehr als Frauen. Solche Begründungsstrategien hat es natürlich sowohl in der Moral als auch den Naturwissenschaften gegeben. Sie sind aber gegenwärtig nicht unbedingt möglich. Das bedeutet aber nicht, dass es in der Praxis keine Diskriminierung gibt, sagt aber, dass wir in der Regel Menschen nicht abstreiten, gleichermaßen Menschen zu sein. Was bedeutet das für die Verpflichtung? Ganz kurz. Man kann sich nämlich jetzt fragen, ist die Fallhöhe zwischen der Diagnose struktureller Hindernisse sowie öffentlicher Demütigung und der Verpflichtung, etwas dagegen zu tun, nicht doch sehr hoch? Ja, also überfordert das nicht uns, dass wir die Strukturen ändern, diese Art von Ungerechtigkeit aufdecken? Ich denke, zum einen geht es darum, Schädigungen aufzuzeigen und die Verantwortlichen auf ihre zuvor festgestellten Zuständigkeiten hinzuweisen. Die Sorgekette bei unserem Beispiel korrespondiert mit der Verantwortungskette. Verantwortlich erscheinen wir alle, die billige Dienstleistung in Anspruch zu nehmen zum Beispiel, aber auch die verantwortlichen Regierungen, die keine offiziellen Aufenthaltsgenehmigungen für Dienstleisterinnen erteilen und so verhindern, dass ihre Kinder mitkommen können, die zulassen, dass Menschen notwendige Arbeit verrichten, ohne einen angemessenen Aufenthaltsstatus zu bekommen, die eine Mobilitätslücke durch massiven Grenzschutz aufrechterhält, die geradezu permeable die unerwünschten Nebenprodukte unseres Lebens nach außen durchlässt, aber selbst die, die es nach innen geschafft haben, unsichtbar bleiben lässt. Auf Basis dessen kann zweitens bestimmt werden, wer politisch verantwortlich ist, auch zukünftig zu erwartende Schäden präventiv abzuwenden. Die, die potenziell schädigen können, sind zugleich Anwärter für eine Verantwortung, die sich darin zeigt, mögliche Schädigungen verhindern zu können. Ganz sicher ist der Einzelne mit dieser Verantwortungszuschreibung überfordert. Das Kollektiv, seien es Nichtregierungsorganisationen, Assoziationen, der Staat, Europa, auf das ich hoffe, ist in vieler Hinsicht wesentlich besser gerüstet, mit diesen Herausforderungen der Globalisierung fertig zu werden, was nicht heißt, dass nicht jeder Einzelne ebenfalls verantwortlich ist, sich nämlich so zu organisieren, die strukturellen Ungerechtigkeiten aufzudecken und zu überwinden. Zusammenfassend, und das sind jetzt die wenigen Schlussbemerkungen, lässt sich sagen, dass eine Theorie der Ungerechtigkeit mindestens drei Ansprüchen genügen sollte. Sie diagnostiziert erfahrungsbasierte, strukturelle und interaktionistische Ungerechtigkeiten, die lokal auftreten, aber globales Ausmaß haben können. Zweitens werden auf diese Weise normative Bedingungen für die Generierung von Normen, Regeln und Rechten offengelegt, die politische Machtasymmetrien aufzeigen und auf politische Marginalisierung, Prozesse des zum Schweigens bringens und der öffentlichen Herabwürdigung verweisen und die letztlich einer politischen Partizipation im Wege stehen. Diese drei Formen der Ungerechtigkeit, die strukturelle, die interaktionistische und die politische, verweisen aufeinander. Ersteres analysiert institutionelle Hindernisse, den Ausschluss von Recht und Staatsbürgerschaft, systematische Ausbeutung, während zweitens Praktiken unerwünschter Repräsentation hinterfragt werden und letzteres Blockaden der politischen Partizipation in den Blick nimmt. Braucht die Ungerechtigkeit die Gerechtigkeit dann eigentlich noch? Gibt es ein Ergänzungsverhältnis oder steht die Ungerechtigkeit nun alleine da? Sie steht alleine da. Strukturelle, interaktionistische und politische Ungerechtigkeit, wie ich sie hier vorgestellt habe, sind nicht auf eine zuvor begründete Vorstellung von Gerechtigkeit bezogen. Unser Sinn für Ungerechtigkeit weist uns auf Verwerfungen hin, die wir als demütigend, unterdrückerisch, ausbeuterisch erfahren. In der Theorie können wir diese Formen der Beherrschung beschreiben, was ich ansatzweise versucht habe. Ihre letztliche Plausibilität kann sich nur in der politischen Praxis zeigen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht den Kuchen auch zukünftig in gleich große Stücke schneiden. Es sei denn, ein Kind schreit, das ist ungerecht, ich möchte mehr. Und schon müssen wir der Ungerechtigkeit wieder nachgehen. Normative Standards, auch und gerade Gerechtigkeitsstandards, sind, so zeigt diese Diskussion, nur eine vorübergehende Erscheinung. Sie können schnell vom Einbruch der Grausamkeit, die unter einer dünnen Decke der Zivilisation schlummert, untergepflügt werden. Es gilt, diese Einbrüche zu sehen, nicht um sie herumzulaufen, sondern um Warnschilder aufzustellen und um zu verstehen, wie sie entstehen konnten und zukünftig können. Das ist die Aufgabe der Ungerechtigkeit. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören.
Die Ungerechtigkeit ein bisschen besser verstehen, um mir vielleicht auch ein bisschen besser begegnen zu können. Ja, das wäre ja schön, wenn uns das der Gerechtigkeit ein bisschen näher bringen würde. Regina Kreide war das mit ihrem Vortrag Globale Ungerechtigkeit, Flucht, Grenzen und die Frage nach Verantwortung. Am Mikrofon war Katrin Ohlendorf. Macht's gut und passt auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.